Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Es ist ein klirrend kalter Tag. Dieser Samstag Ende Januar des Jahres 1658. Ein schwedischer Reitersoldat setzt vorsichtig seinen Fuß auf das Eis, beschwert ihn, er testet. Das Eis knirscht, aber es hält. Er steigt wieder aufs Pferd und treibt es langsam vorwärts hinaus aufs zugefrorene Meer. Auch wenn das Eis ihn hält, trägt es auch die unzähligen Karren, die tausenden Soldaten und die schweren Kanonen? Er dreht sich um. Sein Blick schweift über das gewaltige Heer, das noch auf festem Boden steht. Vor ihm bewegen sich andere Reiter langsam übers Eis, immer mit genügend Abstand zueinander, damit das Gewicht nicht zu groß wird. So könnte die Stimmung an jedem Samstag, dem 30. Januar 1658, am Ufer des kleinen Bältes in Dänemark gewesen sein. Ob die Soldaten Angst hatten? Ziemlich sicher. Denn so etwas Gewagtes hatten sie wahrscheinlich noch nie mitgemacht. Eine ganze Armee zieht übers Eis, das jede Zeit brechen könnte. Und auf der anderen Seite des kleinen Bälts warten die dänischen Verteidiger. Sie sehen jede Bewegung, können jede Taktik sofort durchschauen, denn auf dem Eis gibt es keinen Schutz. Wird das enorme Risiko, das ihr Heerführer, der schwedische König Karl X. Gustav eingeht, in eine große Katastrophe münden? Oder in einen triumphalen Erfolg? Es muss den schwedischen Soldaten bewusst gewesen sein, dass ihr Erfolg oder Misserfolg nicht nur über ihr eigenes Schicksal, sondern über das Schicksal des ganzen Reiches entscheidet. Alles hier auf dem Eis des kleinen Bälts. Aber was macht ein riesiges schwedisches Heer überhaupt hier mitten im dänischen Kernland, am Übergang von Jylland auf die Insel Fyn? Das wirkt doch recht abwegig eigentlich. Wenn Schweden Dänemark angreift, warum dann nicht die damals dänischen Provinzen Skåne oder Halland? Oder warum nicht übers Kattegat? Also, dann müssen wir die Lage auf jeden Fall einmal sondieren. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich zu dieser Folge. Mein Name ist Jo von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Und wir befinden uns wieder mal in der schwedischen Geschichte, der 24. Teil der Serie über die Geschichte Schwedens. Diese Episode erscheint am 7. Juni, ein Tag nach dem schwedischen Nationalfeiertag. Mittlerweile feiern die Schweden ihren Nationaltag ja etwas intensiver, das war aber noch nicht immer so. Vor etwa 20 Jahren, ich habe damals in Stockholm gelebt, da war das kein Fahnen mehr, sondern eher überschaubare Feierlichkeiten. Denn was feiern die Schweden am 6. Juni? Zum einen die Wahl von Gustav Vasa zum König 1523. Ja, mit seiner Herrschaft löste sich Schweden aus der Kalmarer Union, wurde unabhängig und das moderne Schweden, das begann sich so allmählich zu entwickeln. Das kann man schon mal feiern. Aber das ist natürlich auch längst nicht so identitätsstiftend wie beispielsweise der 4. Juli in den USA. Zum anderen trat am 6. Juni 1809 eine Verfassungsreform in Kraft, die die Macht des Königs beschränkte. Ein wichtiger Schritt hin zur Demokratie, ganz klar, aber auch hier kann eine Verfassungsreform Identität stiften? Eher schwierig. Wäre da nicht der 26. Februar eigentlich geeigneter als Nationalfeiertag? Denn an diesem Tag wurden mit dem Frieden von Roskilde im Jahr 1658 der dänisch-schwedische Krieg, aus dem ich eingangs eine Szene geschildert habe, beendet. Für Schweden war dies ein absoluter Triumphtag, denn das Reich erhielt die Gebiete Skåne, Blekinge, Halland und Bohuslän. Heute sind sie selbstverständlich ein Teil von Schweden. Heute sind die Grenzen Schwedens vollkommen klar und jeder, der sich ein wenig mit Schweden auskennt, der kann sie auch nachzeichnen. Aber das bedeutet ja nicht, dass dem immer so war. Ganz im Gegenteil. Die Gebiete im Süden und Westen Schwedens, die gehörten insgesamt länger zu Dänemark oder im Falle von Bohuslän länger zu Norwegen als zu Schweden. Erst mit dem Frieden von Roskilde 1658 entstand also das heutige Schweden. Erst seitdem sind Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän ein Teil von Schweden. Es war also ein bedeutender Tag, dieser 26. Februar 1658. Ja, es wird auch viel vom schwedischen Engagement im Dreißigjährigen Krieg gesprochen und davon, dass es durch diesen Krieg ein paar Gebiete im Norden von Deutschland sich einverleibte. Aber diese Gebiete, die blieben nicht dauerhaft bei Schweden. Viel entscheidender sind da die Kriege gegen Dänemark. Denn sie formten Schweden in seinen politischen Grenzen, wie wir es heute kennen. Mit einer gewichtigen Ausnahme, den Finnland, war da immer noch Teil des Schwedischen Reiches. Erst seit 1809 gehört es nicht mehr zu Finnland. Das heißt, das ist schon so eine große Veränderung, die noch später ansteht. Aber daher soll es heute um zwei Kriege zwischen Dänemark und Schweden sowie die Friedensschlüsse gehen. Zwei Kriege, die Schweden wirklich nachhaltig veränderten. Die Geschichte beginnt mit einem Nebenkrieg des Dreißigjährigen Krieges, dem sogenannten Torstenssonska Kriget. Ein Krieg zwischen Schweden einerseits und Dänemark-Norwegen andererseits. Nun könnte man ja denken, im Dreißigjährigen Krieg, wir sind hier noch immer im Dreißigjährigen Krieg, da könnte man ja denken, da kämpfen Protestanten gegen Katholiken. Folglich dürften eigentlich Dänemark und Schweden nicht aneinander geraten. Dass sie es aber doch tun, das zeigt einmal mehr, dass die Religion nur ein Streitpunkt von vielen im Dreißigjährigen Krieg ist. Und viel entscheidender, viel profaner, es geht um Macht. Die Dänen sehen ihre Macht im Norden immer mehr schwinden, je erfolgreicher die Schweden im Dreißigjährigen Krieg sind. Wir sind schon in den 1640er Jahren, da versucht sich der dänische König Christian IV. Als Friedensvermittler ins Spiel zu bringen. Als solcher könnte er alles daran setzen, dass Schweden keine Landgewinne in einem Friedensschluss macht. Denn genau das zeichnet sich ab. Schweden hält die deutsche Ostseeküste besetzt und das wäre für Dänemark eine totale Katastrophe. Die beiden nordischen Reiche sind ja in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren aneinander geraten und wenn Schweden nun auf deutschem Boden Fuß fassen würde, dann würde das für Dänemark bedeuten, dass die Schweden auch über den Landweg hinterrück sozusagen angreifen und so die Dänen in die Zange nehmen könnten. Es gilt also, die Schweden in Schach zu halten. Die Schweden wiederum wissen von diesen dänischen Plänen. Aber das ist nicht alles, was stört. Wirtschaftlich belastend sind die enormen Zölle, die Dänemark beim Durchqueren des Öresunds verlangt. Außerdem kontrolliert Dänemark mit Halland und Bohuslän, das eben zu Norwegen gehört, aber Norwegen wird da in Personalunion mit Dänemark regiert. Und es damit mit Halland und Bohuslän regiert oder kontrolliert Dänemark fast die gesamte Küste entlang des Kattegats und Skagerraks. Nur dort, wo wenige Jahre zuvor Göteborg gegründet worden ist, nur da hat Schweden so einen ganz kleinen Zugang zum Skagerrak und damit zur Nordsee. Aber die vergangenen Kriege mit Dänemark, die haben gezeigt, wie brüchig dieser Zugang sein kann. Und dann ist da noch ein weiterer Grund, der möglicherweise auch mit hineinspielt. Die Schweden sind einfach sauer auf den dänischen König. Sauer, weil dieser der früheren Königin Maria Eleonora zur Flucht verholfen hat. Das war so eine Geschichte, wie sie eigentlich nur die Geschichte schreiben kann. Maria Eleonora ist die Witwe des gefallenen schwedischen Königs Gustav II. Adolf und die Mutter der noch minderjährigen Christina. Über Christina habe ich auch eine eigene Folge gemacht, die bald dann auch Königin sein wird, aber da eben noch minderjährig ist und deswegen noch keine Königin ist. Doch der schwedische Reichsrat, der hat dieser Maria Eleonora die Tochter weggenommen, weil man sie völlig verrückt erachtet hat. Und schon 1635 will sie daher zurück in ihre Heimat Brandenburg. Fühlt sie einfach in Schweden nicht wohl. Aber das will der schwedische Reichsrat verhindern. Man munkelt, dass sie Kontakt zum Feind im Dreißigjährigen Krieg aufnehmen könnte. Also, sie ist zwar in Schweden, wird da gut versorgt, aber es ist alles so ein bisschen schwierig brüchig. Und sie will weg und 1640 flüchtet sie dann auch aus Schloss Gripsholm, ihren Wohnsitz. Verkleidet als Bürgerliche fährt sie mit dem Schiff nach Gotland und von dort mit einem dänischen Schiff nach Travemünde. Also die Dänen helfen ihr bei der Flucht. Und sie lässt sich dann auch in Dänemark nieder. Und das kommt in Schweden alles andere als gut an. Und diese Flucht und die dänische Mithilfe, das wird immer mal wieder auch als so Mitgrund für den Krieg angeführt. Ob das wirklich stimmt, fraglich, aber es ist eben trotzdem immer so oder spielt vielleicht mit rein. Maria Eleonora übrigens, die kehrt nach Ende des Dreißigjährigen Krieges nach Schweden zurück und verbringt da noch 7 durchaus versöhnliche Jahre, ehe sie dann auch dort stirbt. Aber ja, zwischenzeitlich ist die Beziehung zu Schweden doch sehr angespannt. Naja, es gibt jedenfalls mehrere Gründe, weshalb Schweden gegen Dänemark Krieg führen möchte. Und die Gelegenheit 1643 ist günstig. Dänemark hat sich im Dreißigjährigen Krieg nicht allzu gut geschlagen und steht geschwächt da. Und die Schweden hingegen, die verfügen über ein außerordentlich erfolgreiches und gut trainiertes Heer. Wann also, wenn nicht jetzt? Der Kriegsplan ist einfach. Der Feldmarschall Lennart Torstensson, der im Heiligen Römischen Reich operiert, soll sein großes Heer von ca. 16.000 Mann aus dem Getümmel des Dreißigjährigen Krieges herausziehen und über Holstein nach Dänemark marschieren. Es soll also von Süden aus angreifen. Ein anderer Heerführer, Gustav Horn, soll gleichzeitig von Småland in Skåne einfallen, das ja eben Teil von Dänemark ist. Ein Angriff von zwei Seiten und das ohne Kriegserklärung. Und so ist die Überraschung perfekt. Der dänische König Christian IV. Wird auf kaltem Fuß erwischt. Torstensson marschiert von Süden her nach Jylland ein, ohne darauf ernsthafte Gegenwehr zu stoßen. Horn wiederum erobert Helsingborg und Lund, scheitert aber am sehr gut und stark befestigten Malmö. Und danach geht es so hin und her, ohne dass eine Seite entscheidend irgendwie noch größere Fortschritte machen kann. Aber die Schweden haben halt so ein bisschen mehr erobert, sind also deswegen in einer tendenziell besseren Lage. Und dann mischt sich Frankreich ein. Frankreich ist höchst irritiert, was die beiden nordischen Länder da machen. Und Frankreich ist es auch dann, was eben die beiden schließlich zum Frieden drängt. Schließlich kämpft Frankreich gemeinsam mit Schweden gegen den katholischen Kaiser im Dreißigjährigen Krieg. Und vom Nebenkrieg in Dänemark ist es daher nicht sonderlich begeistert. Also trifft man sich am Grenzfluss, naja, also eher Grenzbach, denn viel mehr als ein kleiner Bach ist der Brömsebäck nicht. Ja, und in diesem Brömsebäck, der die Grenze zwischen dem schwedischen Småland und dem dänischen Blekinge markiert, beziehungsweise bei einer Brücke, die hier darüber führt, die Brömsebro, da treffen sich die Gegner. Der französische Gesandte, der eilt zwischen beiden Seiten hin und her, bis der Friede von Brömsebro ausgehandelt ist. Für Schweden gleicht er einem Sieg. Die dänisch-norwegischen Landschaften Jämtland und Härjedal, die bis dahin eben dänisch oder norwegisch waren, die fallen an Schweden und das bleibt auch bis heute so. Auch die Inseln Gotland und Ösel, also die liegt bei Estland, auch die werden schwedisch. Und schließlich geht auch die Region Halland für 30 Jahre zumindest an Schweden. Außerdem sollen schwedische Schiffe zollfrei durch den Öresund fahren dürfen. Ja, was des Schwedens freut, ist des Dänens Leid. Und die Revanche- und Rachegelüste auf der dänischen Seite, die sind enorm. Denn der Friede ist für Dänemark wirklich eine Katastrophe. Muss einiges an Gebieten abgeben, das wollen sie rückgängig machen. 1657 sieht Dänemark die Gelegenheit kommen. Schweden hatte zwar im Westfälischen Frieden von 1648 Land hinzugewonnen, also ging als einer der Sieger aus dem Dreißigjährigen Krieg hervor, ist seitdem auch die klar dominierende Macht im Norden. Jetzt aber ist Schweden tief in einen nicht enden wollenden Krieg in Polen hineingezogen und dort gebunden. Außerdem setzt Russland den schwedischen Besitztümern im Baltikum zu. Die Schweden sind also sind gut beschäftigt. Und außerdem ist Dänemark zu Land den Schweden zwar unterlegen, aber die dänische Flotte, die ist nach wie vor dominierend. Der Dänenkönig Fredrik III. Erklärt also im Juli 1657 Schweden den Krieg. Er will den Frieden von Brömsebro wieder rückgängig machen. Und er rechnet damit, dass die Schweden aus Polen, wo eben das große Heer stationiert ist, übers Meer heranrücken. Dann könnte die dänische Flotte sich ihnen in den Weg stellen und sie schlagen. Das ist so die dänische Absicht. Aber der schwedische König Karl X. Gustav hat anderes vor. Im Eilmarsch führt er sein Heer entlang der deutschen Ostseeküste, die ja da eben größtenteils zu Schweden gehört, über Holstein nach Jylland. Greift Dänemark also wie Torstensson einige Jahre zuvor von Süden aus an. Und schon Ende August, also nur einen Monat später, stehen seine Truppen vor der Festung Frederiksodde. Das ist dort, wo sich das heutige Fredericia und die Brücke über den kleinen Belt hinüber zur Insel Fyn befinden. Auch an anderen Orten gibt es größere und kleinere Scharmützel in Jämtland, in Skåne, in Bohuslän, auch zur See, aber die tragen nicht so wirklich zur Entscheidung bei. Wichtig ist das, was hier der schwedische König in Jylland macht. Der Winter nähert sich. Die Flotten begeben sich ins Winterlager. Alles scheint dann so erstmal, als würde der Krieg eine Winterpause nehmen. Aber König Karl X. Gustav hat andere Pläne. Oder anders, er muss andere Pläne haben. Denn seine Truppen, die stehen da in Jylland, mitten im Winter oder im heranziehenden Winter, sind natürlich leicht verwundbar, schließlich stehen sie tief in Feindesland. Allerdings kommt er nicht auf die dänischen Inseln, die er aber erobern müsste, wenn er irgendwie Richtung Kopenhagen vordringen möchte. Also das ist ein bisschen schwierig, aber da kommt er nicht hin, hat keine Schiffe, die Schiffe kommen nicht hindurch, weil da eben die dänische Flotte ist. Das ist ein bisschen schwierig, ein bisschen verfahren. Was macht er also? Am 24. Oktober lässt er überraschend zur Stürmung der Festung Frederiksodde blasen. Und die Stürmung hat Erfolg. Was eine Katastrophe für die Dänen ist, denn diese Festung verteidigt den Zugang zu den Inseln. Aber es sollte noch schlimmer für Dänemark kommen. Trotz der Stürmung der Festung haben die Schweden aber nach wie vor keine Möglichkeit, über den kleinen Belt auf die Insel Fyn zu gelangen. Also die Schiffe fehlen ja immer noch und würden solche kommen, wären sie leichte Beute für die dänische Flotte. Also, immer noch die Frage, was tun? Die Situation ist zwar besser, man hat diese entscheidende Festung eingenommen, aber man kommt nicht auf die Inseln. Der schwedische König setzt nun alles auf eine Karte. Es gibt ja so einen Moment in der Geschichte, die so Kipppunkte sind. Momente, die den weiteren Verlauf der Geschichte ganz entscheidend bestimmen, die aber auch ohne Probleme anders hätten ausgehen können. Und dann wäre die ganze Geschichte vielleicht anders verlaufen. Und das ist jetzt ein solcher Moment. Der Winter 1657, 1658 ist extrem hart und sehr kalt. Das Meer zwischen den Inseln gefriert zu. Schließlich, am 30. Januar 1658, gibt der schwedische König den Befehl. Die Kavallerie soll übers Eis auf die Insel Fyn reiten, dort die dänischen Verteidiger besiegen, sodass die restliche schwedische Armee nachrücken kann. Das ist ein extrem gewagtes Manöver. Unser Eis ist zwar dick, aber hält es wirklich die ganze Armee aus? Einmal da bricht es tatsächlich und reißt 400 Reiter in die eisige See. Ansonsten aber hält es. Doch die Angreifer, die haben keinerlei Deckung auf dem Eis. Und die Verteidiger, die Dänen, die können jede Bewegung genauestens beobachten. Also kann das wirklich Erfolg haben? Ja, das Kriegsglück ist auf der Seite der Schweden. Die 4000 Reiter der schwedischen Kavallerie, die reiten so in zwei getrennten Kolonnen übers Eis, die schaffen es in kurzer Zeit, die Dänen zu besiegen. Schon um 10 Uhr am Vormittag ist die Schlacht zu Ende. Und jetzt kann der gesamte Kriegstross nachfolgen, alle Fußsoldaten, die unzähligen Karren, vor allem auch die schweren Kanonen, die werden in wirklich großem Abstand zueinander übers Eis gezogen, damit ja nie zu viel Gewicht auf einem Punkt, auf einem Eispunkt liegt. Die Insel Fyn wird nun von den Schweden rasch erobert, auch mit dem zentralen Ort Odensee. Aber die Querung des großen Belts, die wartet noch. Und der ist deutlich breiter als der kleine Belt. Kleine Belt, das ist ein halber Kilometer vielleicht. Wird auch hier beim großen Belt das Eis tragen? Es gibt mehrere Erkundungsritte, die werden gemacht, bis schließlich die Nachricht eintrifft, dass das Eis bei Svendborg trage. Am 5. Februar wagt es die schwedische Armee unter König Karl X. Gustav erneut. In der Nacht überquert sie das Eis und erreicht die Insel Langeland. Am Morgen, der 6. Februar, wartet dann die große Aufgabe. Der hier etwa 5 Kilometer breite große Belt muss gequert werden. Die Armee begibt sich erneut aufs Eis und, schon so ein bisschen, ja fast ein kleines Mirakel, ein kleines Wunder, das Eis hält auch hier. Die Armee erreicht wohlbehalten die Insel Lolland und von hier ist der Weitermarsch nach Seeland und damit nach Kopenhagen kein größeres Problem mehr. Eine Festung nach der anderen fällt nun in schwedische Hände und bei den Dänen, da macht sich Panik und Auflösungserscheinungen breit. Ab dem 11. Februar werden Friedensverhandlungen geführt. Die schwedischen Forderungen, die sind massiv. Klar, sie können jetzt auch natürlich richtig viel fordern, denn die militärische Situation sieht katastrophal aus für Dänemark. Schweden fordert Skåne, Blekinge, Halland, diesmal jetzt für immer, Bohuslän, Bornholm, Trondheim, mehrere dänische Inseln, die Färöerinseln, Island. Wahrscheinlich wissen die Schweden, dass sie das alles gar nicht so durchsetzen können, aber sie pokern eben. Sie sagen, okay, wenn wir jetzt maximal viel fordern, dann können wir uns kompromissbereit zeigen und auf manche Forderungen verzichten. Gewinnen werden sie eben dennoch reichlich. Und so ist es auch. Am 26. Februar 1658 wird im dänischen Roskilde der Friedensvertrag unterzeichnet. Und es ist ein fürchterlicher Friede für Dänemark. Schweden erhält in diesem Frieden Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm und Trondheim. Dänemark verliert rund ein Drittel des Staatsgebietes des dänischen Kernlandes. Und, was auch noch dazu kommt, das zu Dänemark gehörende Norwegen verliert nicht nur Bohuslän, sondern wird auch in zwei Teile zerschnitten, da das nun schwedische Trondheim es so in der Mitte einfach durchteilt. Zu den dänischen Erfolgen kann eigentlich nur gezählt werden, dass das Land nicht noch mehr abgeben musste und beispielsweise die Färöerinseln und Island behalten konnte. Aber eine Katastrophe ist der Friedensschluss für Dänemark dennoch. Aber die Schlusspointe steht noch aus, denn der siegestrunkene schwedische König Karl X. Gustav, der hat nun richtig Appetit bekommen. Er will noch mehr. Im Herbst desselben Jahres greift er Kopenhagen erneut an, aber die Dänen können ihre Hauptstadt verteidigen und die Schweden zurückschlagen. Und jetzt wird es den anderen großen Mächten zu bunt. Vor allem die Niederlande, die greifen nun ein und die zwingen Schweden zu einem Frieden. Dieser wird dann im Jahr 1660 geschlossen und er besagt, dass Schweden Bornholm und Trondheim wieder abgeben muss. Das heißt, das gehört nun wieder zu Dänemark, bleibt auch dänisch, beziehungsweise bei Trondheim dann eben norwegisch. Ja, damit ist eine gewisse Machtbalance wiederhergestellt, aber dennoch, Schweden ist auf dem Höhepunkt seiner Macht und die vormals norwegischen und dänischen Regionen Bohuslän, Halland, Skåne und Blekinge sind schwedisch und sie bleiben es auch. Der gewagte Gang aufs Eis, er hat den Unterschied gemacht und somit die Geschichte des Nordens entscheidend geprägt. Ja, und das war die Geschichte, wie eben wichtige Teile des heutigen Schwedens zu Schweden dazu kamen. Diese Geschichte vom Frieden von Brömsebro und dem Frieden von Roskilde. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Ha det så bra. Vi hörs. Elchkuss, der Podcast für Schweden.